Unser Leben fängt damit an. Es gibt keine Geburt, die schmerzfrei ist. Ich meine jetzt nicht nur für die Mutter, für uns Väter ist es relativ schmerzfrei, ja. Aber für die Mütter ja wohl kaum. Auch der Kaiserschnitt bringt Schmerzen mit sich. Also die schmerzfreie Geburt gibt es nicht. Es kann sein, dass es eine schmerzarme gibt. Und dann schauen wir uns das, bitte das Kind an. Wir alle waren einmal Kinder und wie sind wir auf die Welt gekommen? Es ging uns im Mutterleib rundherum gut. Wir waren versorgt, per Nabelschnur, nicht einmal atmen mussten wir. Und dann geht's durch diesen engen Geburtskanal hinaus und jetzt heißt es selber atmen. Für viele beginnt auch heute oft noch der Lebensabschnitt, ich bin im Leben, indem wir ein paar auf dem Hintern kriegen und mit einem Schrei beginnen, weil das unsere Lungen reinigt und wir selbst atmen. Also das Leben beginnt mit Schmerz.
Physische Leiden, also richtig das körperliche Leiden. Es gibt auch das psychische Leiden. Mhm. Und wir haben ja auch diesen kulturellen Zugang, meistens auch in der Religion, wo eben Leid und Schmerz aufgegriffen wird, um viele Erklärungen zu haben. Dass wir uns vielleicht mal auf diese drei Ebenen konzentrieren. Würden Sie das auch so differenzieren oder haben Sie dann ganz einen anderen Zugang?
Grundsätzlich ja. Jetzt fürs Religiöse bin ich nicht zuständig. Nein,
aber es gehört zu unserer Kultur dazu.
Ja, natürlich. Und sagen wir gerade, die katholische Religion hat sehr lange davon gelebt, eben auch zu sagen, per Aspra ad Astra, also übers Leiden kommen wir zu den Sternen und Schmerz muss sein. In letzter Zeit, glaube ich, sind die da schon eher davon abgekommen. Mein Ansatz als Psychotherapeut ist natürlich ein anderer. Nicht die Frage, wie kann ich Schmerz vermeiden, aber auch nicht, wie kann ich mich in Schmerz baden, sondern vielmehr, wie kann ich lernen, mit Schmerz umzugehen, den positiv für mich zu nutzen, vielleicht daran zu wachsen und vielleicht bei der nächsten Situation besser damit umgehen zu können. Vermeiden können wir ihn sowieso nicht. Und er ist auch richtig. Er gehört zu unserem Leben. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Aber ich kann sehr wohl lernen, besser damit umzugehen.
Und da sind wir auch schon mitten im Thema drinnen. Unsere Lebensgestaltung und unsere westliche Lebenskultur ist ja darauf ausgerichtet, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Ich sage, wir haben diese Wellness-Lebenskultur und da passt so dieses Thema Leid und Schmerz überhaupt nicht hinein. Klammern wir da in unserem Lebensstil etwas aus, wo
natürlich
man sagt,
ja. Wenn es irgendwie geht, klammern wir das aus. Dazu gehört auch der Tod als letzte Aktion unseres Lebens. Und wenn es irgendwie geht, in unserer Kultur gibt es den Tod nicht. Da gibt es vielleicht eine schöne Sterbeanzeige, aber solange wir leben, verdrängen wir das. Und mit dem Schmerz ist ganz dasselbe. Und da, denke ich, gibt es einen großen Unterschied, ob ich sage, ich bin bereit, mich mit dem Schmerz auseinandersetzen, und zwar egal, ob das jetzt ein körperlicher oder ein psychischer ist, er wirkt für uns als Mensch, wirkt er ja immer als Schmerz, egal woher er kommt. Also ob ich mich also bereit bin, mich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen oder ob ich dazu neige, ihn zu verdrängen. Und wir wissen aus vielen Bereichen des Lebens, mit Verdrängen ist gar nichts getan. Da wird nichts besser. Gar nichts. Im Gegenteil. Verdrängte Dinge, die wuchern im Unbewussten, im Unterbewussten, wirklich unterhalb unserer Bewusstseinsebene, die wuchern dort und werden immer stärker. Da werden Sachen totgeschwiegen. Das geht teilweise über Generationen hinweg. Ganze Familien, die bestimmte Dinge nicht ansprechen, weil sie das vermeiden, weil sie versuchen, das zu verdrängen. Hat noch nie gewirkt.
Vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Frage an unseren Gast hier im Studio, Elmar Deutsch, der Psychologe und Psychotherapeut. Auch das können Sie machen. Auch diese Möglichkeit haben Sie heute hier bei uns im Beraterradio. Herr Deutsch, Sie haben jetzt schon dieses Verdrängen des Schmerzes einmal in unserem ganzen Lebensstil, in unserer Wellness-Kultur, Wohlfühlkultur, und in dieses unbewusste Mitschwingen des Schmerzes. Das sind auf der anderen Seite, wenn das so unbewusst mitschwingt, sind da irgendwelche Zwänge da, die uns verbieten, den Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Von welchen Zwängen sprechen wir? Was sind das für Zwänge?
Im Prinzip sind das vermeintliche Zwänge, nämlich der Glaube, wir müssen funktionieren. Oft genug ja auch eine Voraussetzung. Wir müssen ja funktionieren im Beruf, in Familie müssen wir funktionieren. Und schön ist es zu sehen, zum Beispiel bei unseren Gruppen bis jetzt immer wieder, wenn es da um Gefühle geht und Schmerz hochkommt, dann kommen auch Tränen. Und stellen Sie sich jetzt bitte vor, eine geschützte Gruppe in einem geschützten Rahmen, die wirklich sich ganz bewusst auch mit dem Thema Schmerz beschäftigt. Und da fängt eine Teilnehmerin oder noch schlimmer ein Teilnehmer, wir Männer dürfen ja sowieso schon keinen Schmerz zeigen, beginnt zu weinen, weil es einfach nicht anders geht, weil sie es nicht mehr schafft, er oder sie die Tränen zurückzuhalten. Was passiert, wenn dieser erste Tränenimpuls vorbei ist? Was passiert dann? Einmal geschnüffelt, vielleicht ein Taschentuch ergriffen, das ja andere Gruppenteilnehmer schon reichen, ihr oder ihm. Und dann kommt die Entschuldigung, jetzt geht's wieder. Als ob der Sinn des Lebens darin bestünde, Schmerz darf nicht gezeigt werden. Wir müssen weiter funktionieren. Besonders schlimm trifft das uns Männer. Ganz einfaches Beispiel, das auch heute immer wieder passiert, wenn ein, was nicht, fünfjähriges Mädchen sich hinfällt und sich am Knie verletzt und zur Mami kommt, dann sagt die Mami, oh, du armes Mädchen, böser Tisch, hast mein Everlein geschlagen, heile Segen, ein bisschen draufblasen, komm, ich tröste dich. Wenn das ein fünfjähriger Junge macht, passiert es auch heute leider, zum Glück nicht immer, aber leider auch noch oft genug oder zu oft, dass dann die Mutter nicht sagt, ach du armer Junge, komm her, ich tröste dich, sondern sagt, ah, hör mal, du bist ein großer Junge, das tut doch nicht weh. Ja, was heißt denn das? Ich habe eine eindeutige Sinneswahrnehmung, nämlich Schmerz am Knie, das ist eine eindeutige Wahrnehmung. Meine Nervenzellen übermitteln das im Schmerzzentrum im Gehirn. Aua. Ja, und die oberste Instanz, an der ich alles festmache, nämlich meine Mutter oder mein Vater, und an dieser Instanz mache ich alles fest, was richtig ist oder was falsch. Darf ich ein Messer angreifen? Zuerst Blick zu Mami oder zu Papi. Wenn die leicht mit dem Kopf nickt, aha, dann darf ich es angreifen. Diese oberste Instanz also erklärt mir, das, was ich gerade fühle, ist nicht wahr. Es täte nicht weh.
Aber das heißt ja automatisch, dass wir, da hat der Schmerz ja ganz eindeutig etwas mit Lebenskultur zu tun. Wir müssen einen Schmerz irgendwo einordnen und einteilen können. So wie Sie das erklärt haben, unterscheiden wir mal jetzt schon mal ganz grob zwischen einem weiblichen Schmerz und einem männlichen Schmerz.
Klar. Männer dürfen auch weinen, wenn die Fußballmannschaft verliert vielleicht. Aber nicht wegen seelischer Dinge. Die seelischen Dinge haben wir zu unterdrücken. Ergebnis, es geht uns schlecht, aber wir zeigen es nicht. Und je höher wir auf der gesellschaftlichen Leiter stehen, in der Regel, desto schwieriger ist es sogar. Ich denke da an eine Situation in London, dass ausgerechnet dort die Finanzmakler, die leiden an Burnout-Syndromen und eben gerade auch an Symptomen der Depression, die sie aber nicht wahrnehmen. Und dann hat dort die Königliche Gesellschaft für Psychiatrie angefangen, Prospekte in diesen Bars zu verteilen, wo sie dann am Abend hingehen, sich zu betrinken in der Hoffnung, auf diese Weise mit der Depression fertig zu werden, dort Broschüren auszuteilen, hey Jungs, es gibt Hilfe, ihr könnt's was ändern.
Das Thema Depression, das werden wir heute auch noch hier ausführlich behandeln, soweit es möglich ist. Gerne können Sie uns anrufen an unserem Gespräch, aber auch die eine oder andere Frage an unseren Gast richten. Das Thema Leid, wir haben schon einiges erfahren dürfen von Elmar Teutsch. Es gibt diesen männlichen Schmerz, diesen weiblichen Schmerz, beruht auf einer Art von Lebenskultur, in der wir hier leben. Ich würde auch sagen, es gibt so etwas wie einen kollektiven Schmerz und diesen individuellen Schmerz. An einem Beispiel, wir haben die Sendung ja schon seit einigen Wochen vorbereitet, thematisch und auch inhaltlich, und die hat durch das Ereignis in Brüssel jetzt nochmal eine ganz eigene Qualität bekommen, das Thema Leid. Das, was in Brüssel passiert ist, das sind einige Menschen getroffen worden, aber viele Menschen sind sehr betroffen. Also das Leid ist Europa und weltweit. Das ist so ein kollektives Leiden. Da leiden sehr viele Menschen mit, was da passiert ist. Und dann gibt es dieses ganz individuelle, dieses subjektive Leiden, das für andere manchmal gar nicht nachvollziehbar ist. Wie würden Sie diese Unterteilung auch machen?
Ja, unbedingt. Ich riskiere jetzt sogar ein freches Wort und sage, bei diesem unter Anführungszeichen Mitleid, das bei so Massenphänomenen passiert, da ist sehr, sehr häufig auch eine pervertierte Art dabei, mich am Leid zu ergötzen. Denn es hat ja auch was Positives, das Leiden. Wenn ich leide, bin ich. Es gibt Menschen, die ritzen sich zum Beispiel, fügen sich also selbst ganz bewusst Schmerz zu, denn Schmerz ist ein eindeutiges Signal. Und wenn ich jetzt mitleide an so großen Massenphänomenen, dann ist einerseits verständlich, es betrifft uns ja alle, aber gleichzeitig ein kleiner Teil ist ja auch so Sensationslust dabei. Und den will ich ausklammern.
Ich weiß, Sie könnten es da noch das ein oder andere dazu sagen, aber wir haben schon die erste Anruferin jetzt am Telefon und es ist jetzt die Sigrid aus Salurm. Hallo Sigrid. Hallo.
Hallo.
Ja, bitte.
Hallo, grüß Gott, Dr. Deutsch. Ich wollte fragen, das ist jetzt schwierig, bei Kindern mit Depressionen, wie gut wirkt so die Psychopharmaka? Weil ich leider... Ja, also mein Sohn.
Ja, wie alt ist er denn?
14.
Ja, Gott sei Dank gibt es Psychopharmaka, die in Notfällen wirklich hilfreich sein können. Ich kenne jetzt nicht die Art des Leidens, was die Gründe sein und welche Diagnose er hat.
Das ist eine schwierige Diagnose, die erste Jahre seines Lebens in einer anderen Nation, wo Traumas dabei sein. Ich lebe jetzt leider momentan eine nicht einfache Situation, die vielleicht aber momentan die Sanität drunter und drüber ist und du keine Ansprechpartner mehr hast. Dann wird einfach Medikament gewechselt und danach kriegt man Schlafzustände. Schlafzustände und danach wird das Kind sediert und du bist eigentlich hilflos. Es ist schwierig. Es gibt da solche unterschiedliche Wirkungen für die Einzelnen.
Absolut. Die Medikamente sind unterschiedlich und vor allem die Reaktion der Personen sind unterschiedlich. Und deshalb ist es wichtig, dass der behandelnde Arzt, und das muss ein Psychiater sein, also ein Arzt, dass der das wirklich einstellt auf den Patienten, mit aller Vorsicht. Und da sage ich immer Danke zu meinen Kollegen in der Psychiatrie, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr da eingreift. Und bei manchen sage ich halt dazu, bitte bedenke, dass ein Psychopharmakon nichts an der Situation ändert. Es lindert die Symptome.
Ja,
an der Situation, die Geschichte ihres Adoptivsohnes können wir nicht ändern. Auch er nicht. Er ist traumatisiert, wie Sie das beschrieben haben. Was er ändern kann, und zwar in einem langen, achtsamen Prozess, ist der Umgang damit. Und da, denke ich, sind Sie als Mutter natürlich die Ansprechpartnerin Nummer eins.
Ich muss mir jetzt ein bisschen einklinken, Sigrid, weil natürlich der Dr. Teutsch kann hier jetzt keine Ferndiagnose via Radio machen.
Das ist kein Problem.
Aber vielleicht... Vielleicht, dass ich ergänzend für die Sigrid nachfragen darf. Wir haben gehört, die Psychopharmaka sehr wohl können natürlich sehr vieles bewirken und sind nützlich.
Danke,
würden Sie sagen, dass das nur eine der Therapien sein darf? Man müsste da vielleicht auch noch eine andere begleitende Therapie in
100% mit dem Psychologen.
Ja.
Und ich wollte nur bei der Gelegenheit noch sagen, vielleicht jetzt, weil eben viele zuhören, was ich jetzt erlebt, jetzt von der regionalen Situation aus, wo momentan eine große Veränderung der Ärzte ist und da drunter und drüber herrscht. Ich wollte das jetzt einfach publik noch sagen, weil ich die Möglichkeit habe. Ich hoffe, der Herr Dr. Landeshauptmann Kompatzer versucht, oder beziehungsweise die Stocker, niemals in einer Abteilung, es Gott sei Dank gibt, weil wenn es den nicht gegeben hätte, dann wären wir verloren gewesen. Wir sind 4 Jahre vagiert, die Abteilung vom Konka in Meran oben. Hut ab, das ist ein tolles Ärzteteam.
Ja,
und ich hoffe, dass die nie gekürzt werden, weil es gibt alle mehr Kinder und das sind sehr, sehr kompetente Ärzte.
Vielen Dank, Sigrid. Das ist natürlich nochmal ein eigenes
Thema. Lass uns mir gerade einen letzten Satz dazu sagen, Frau Sigrid. Sie sagen, Sie leben in einer schwierigen Situation. Helfen Sie Ihrem Sohn, indem Sie auch Ihre Situation klären. Gell? Er braucht Stabilität. Die können Sie ihm geben.
Ich weiß.
Auch für sich, den Sie sich nicht selber vernachlässigen. Danke für Ihren Anruf auf jeden Fall. Und toi, toi, ich drücke Ihnen die Daumen.
Es braucht natürlich viel Mut, Herr Deutsch, so wie jemand, der Sigrid jetzt hier bei uns anruft. Das muss man schon vorausschicken. Ja. Es ist für betroffene Menschen nicht einfach, hier jetzt in einer Sendung anzurufen und einfach mal die eigene Situation zu erzählen. Deswegen wissen wir schon, also wir wollen da auch mit der entsprechenden Diskussion vorgehen. Die Reinhilde aus Fahren ist denn?
Ja.
Reinhilde, würden Sie nur ein bisschen ganz kurz warten, weil wir haben es jetzt genau 11.30 Uhr. Wir müssen jetzt eine kurze Unterbrechung machen für den Verkehrsdienst. Nein, bleiben Sie am Telefon, gell? Ja, ganz kurz. Der Kollege von der Technik spielt uns jetzt kurz den Verkehrsüberblick ein. Leid und Schmerz, ein Themenschwerpunkt in unserem gesamten Programm und auch hier jetzt im Beraterradio. So, Reinhilde, Sie haben schon vor. Bitte.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moment, muss mein Hals kratzen.
Ja, das ist Navi.
Ich wollte Ihnen was fragen. Wenn ich sterbende Menschen besuchen gehe, die was ich kenne und die weiß, die werden bald sterben, dann passiert mir das jedes Mal, dass sie nachher, wenn ich heimgehe, krank werde. Und zwar kriege ich Fieber und regelrecht fühle ich mich nicht wohl und ich bin halt krank. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie kann ich mich da schützen, dass ich nicht krank werde, weil ich habe direkt eine Sucht, die Menschen zu besuchen. Wenn ich weiß, jemand geht ganz schlecht und er wird bald sterben oder wenn man Freunde sagt, dann habe ich so eine Eile, den zu besuchen gehen, weil man denkt, wenn er stirbt, dann habe ich wenigstens letzten Gruß oder Pusseln geben oder ein bisschen die Hände kippen und so. Aber jedes Mal, das ist mir jetzt schon viermal passiert, dass ich nachher werde krank. Warum ich so bin, warum das mir so passiert.
Also erstmal, Reinhilde, gut, dass Sie das machen. Gratuliere. Gerade Sterbende haben eine große Hilfe von einer guten Sterbebegleitung. Das war die angenehme Nachricht. Jetzt stelle ich eine möglicherweise unangenehme Frage. Ja. Wie geht's Ihnen selber mit dem eigenen Tod? Wann werden Sie sterben und wie wird es sein?
Mir geht es eigentlich, wie soll ich sagen, nicht gut oder... Wenn ich halt da hingehe, dann denke ich immer, das ist bestimmt was Schlimmes. Ich muss das alles dran tun und geben, den Mensch ein bisschen Freude mitgeben, weil ich selber denke, vielleicht stirb ich auch einmal und das geht mir bestimmt nicht gut und da ist vielleicht jemand da oder
Ganz genau. So. Deshalb mein Vorschlag, wenn Sie Sterbebegleitung machen wollen oder überhaupt, ist ein großes Wort, wenn Sie sich um jemanden kümmern wollen, dann bitte klären Sie zuerst für sich selber, wie ist das mit dem Sterben bei mir selber. Denn ich kann niemandem helfen, wenn ich selber Angst habe. Dann wäre es eine Ersatzhandlung. Dann tue ich das für andere, um nicht an meinen eigenen Tod denken zu müssen oder zumindest nicht direkt dran denken zu müssen. Es gibt, solange das noch möglich ist, zum Beispiel ein wunderbares Seminar dazu, der Pater vom Krankenhaus in Meran, der ist zwar schon in Pension, aber ab und zu macht er das noch, so ein zwei- oder dreitägiges Seminar, wo es ums Sterben geht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, machen Sie mit, das kostet sicher nicht die Welt und das ist eine wunderbare Erfahrung. Jemand, der dieses Seminar gemacht hat und ein bisschen einen Glauben hat, egal ob an einen Gott glaubt mit einem langen weißen Bart oder ans Universum, aber der irgendetwas glaubt, dass der Mensch mehr ist als nur die Hose, die er anhat oder der Rock oder die Knochen oder sowas, dass es etwas mehr ist, der kann nicht mehr Angst vor dem Tod haben.
Dann sagen Sie, dass ich, weil ich selber Angst habe, zieht es mich so zu den Menschen hin.
Möglicherweise.
Dass jetzt trotz zu wissen, dass es mir nicht gut geht, weil inzwischen weiß ich das, dass wenn ich heimgehe, das geht mir nicht gut. Ja. Aber ich habe so in mir so einen Drang, so als ob jemand anders sagt, geh. Dann sagen Sie, weil ich selber Angst habe von Sterben, aber ich glaube, das hat mehr oder weniger jeder, oder?
Nein. Muss nicht sein, gar nicht. Es haben viele, wenn man an die Kübler-Ross denken, die große Sterbebegleiterin, die so vielen hunderten Menschen geholfen hat, gerade weil sie keine Angst gehabt hat. Allerdings, als sie dann selbst am Sterben war, leider Gottes hat das alles nichts geholfen und sie hat alle die Fehler gemacht, die sie anderen davor bewahren durfte. Also wissen können wir es nicht, aber es hilft ihnen sicher, wenn sie mal ihre eigenen Sachen erledigen. Da fällt mir ein, es hat vor kurzem, was ist das, 2 Jahre her in Bozen, eine Ausstellung gegeben von einem wirklich guten Fotografen, der in die Hospize herumgegangen ist und dort gelebt hat und dort die Sterbenden fotografiert hat, solange sie lebten und nach dem Tode. Ja. Und wenn sie sich die Bilder anschauen und wirklich mit dem Herzen dabei sind, dann sehen sie, ja, das ist, denen geht's gut jetzt dort, wo sie sind. Und der Tod ist keine Strafe, sondern es ist für solche Menschen eine Erlösung. Machen Sie Frieden damit und dann helfen Sie den anderen besser.
Danke schön. Einverstanden. Danke,
Dr. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein langes Leben.
Ja, danke. Danke schön. Wiederum.
Die Anna ist jetzt am Telefon. Hallo Anna.
Hallo.
Bitte.
Grüß Gott. Ich bin die Anna von Sanz in Taufer. Ich möchte gleich sagen, ich habe da vorhin die erste Frau gehört, was so angerufen hat wegen dem Kind da, wegen dass sie mit Medikamenten und so schon ein bisschen behandelt. Gell?
Ja.
Also ich bin auch 65 Jahre alt und bin auch ganz arm aufgewachsen. Aber wir hätten es auch früher nötig gehabt vielleicht, aber wir haben kein Mittel gehabt mit Medikamenten und so. Uns hat halt die Mama in den Wald geschickt und sie war für uns ganz viel wert. Fein. Wenn man heute mit den Kindern vielleicht ein mehr in die Natur rausgeschickt hat und nicht geschwind mit den Medikamenten behandelt hat und ein weniger Handy und Zellerzeug vielleicht in der Natur und ein bisschen beobachten hat, war sehr viel vielleicht besser und tut, war mehr hilfreich.
Auf jeden Fall. Natur, ja. Ich bin so viel unterwegs mit Gruppen, auch in den Krankenhäusern, um dort das mit dem Pflegepersonal zu arbeiten. Wie kann ich sterbende Unterstützung oder vor allem die Verwandten der Sterbenden, wie kann ich die unterstützen, wenn sie um Hilfe kommen? Und was außerkommt, sind immer wieder die Hinweise, großer Pluspunkt zur Stärkung ist die Natur.
Wir
haben sie, gell? Ja. Nicht jeder hat sie.
Ja,
und wenn es da um ein Adoptivkind geht, das aus einer Krisensituation kommt, in dem Fall sage ich, Gott sei Dank haben wir, sagen wir mal, den Notfallhelfer, Medikamente.
Ja, ja, ja,
es ist ein Notfallhelfer.
Ach so, ja. Nein, ich möchte da einen Tipp geben.
Ja, danke Anna. Das ist natürlich, da haben wir nochmal eine eigene Baustelle, die Anna wurde es. Danke Anna. Und jetzt haben wir die Anni. Hallo, Anna.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Also, ich habe Phantomschmerzen. Also, wie soll ich sagen, ich spüre es natürlich, aber das sind nicht lang schon. Und das sind so ungefähr die Nerven. Aber ich habe von Kornschmerz an Zisternangst. Aber wenn ich ein bisschen etwas bei den Zähnen spüre, nachher durch, das schockt mich von Hirn bis zu den Zähnen, dann fange ich an, also, ich kann mich auf der Stelle irgendwo zu verkriechen.
Ja.
Das sind so panische Ängste, dass ich ich habe keine Worte. Jetzt, und natürlich bin ich ständig beim Zahnarzt.
Was sagt er? Fällt nichts?
Ich traue mich gar nicht mehr. Nachher sagen meine Kinder, schau, du brauchst nicht Angst haben, Mama, du bist überall ein Zahnarzt da, aber bis jetzt ein Zahnarzt noch ein Kind, bis mir einen umnimmt. Das sind so panische Ängste, weil ich habe Kronen bin auch jetzt wieder gewesen, aber es tut allem weh. Und wenn ich ein bisschen Leid spüre, also ich weiß, ein anderer Mensch spürt das nicht. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich das trifft. Und eine richtige Welt wird sein, wo ich nur die Nerven drin anrichten lassen. Dann sagt der Zahnarzt wirklich, er hat noch keinen Patienten gehabt, wo er ihre guten Zähne abgerichtet hat. Ich sage, ich kann nicht dafür, vielleicht fühle ich mich noch ruhiger.
Ja, ja.
Ich habe als Kind viel Zahnweh gehabt, natürlich, das Geld hast du nicht gehabt, dann ist halt gemerkt worden und denkst dann halt ausgehalten, aber es ist vielleicht nicht einmal das, ich habe noch Angst gekriegt, ich habe noch Platzangst gekriegt und vielleicht ist noch die Angst noch mehr, dass ich angemäß nachher gedenkt dann, ich muss in einen Zahnarzt gehen und wo könnten ich mich da wenden, dass ich das aufbauen kann.
Ja, die medizinische Seite, jetzt rede ich Ihnen da drin, die medizinische Seite ist abgeklärt, scheinbar geht es den Zähnen gut. Das ist das Erste, was man zu tun hat, die medizinische Seite anschauen.
Ja, nein,
und dann schauen wir hin, was ist mit der psychischen Seite, seien das Panikattacken, sind das andere Dinge. Der Weg weist immer, Sie haben das ohnehin schon angesprochen, Frau Anni, der Weg weist immer in die Vergangenheit. Als Kinder eignen wir uns das an oder wird uns das angeeignet. Ist natürlich auch eine lange Geschichte. Ja. Einen Zahn rausziehen, das dauert 3 Minuten.
Ja, eben, und
abgesehen davon. Und das andere, das braucht Zeit. Aber es ist mit einem Zahnarzt sehr gut vergleichbar. Der Zahnarzt bohrt herum. Ein guter Therapeut wird auch herumbohren. Allerdings nicht am Zahn, sondern in der Kindheit. Ja, nicht, weil wir die ändern könnten. Aber zum Unterschied von damals, da waren Sie ein kleines Mädchen. Jetzt sind Sie eine erwachsene Frau und haben selber Kinder. Ihr Verhaltensrepertoire ist heutzutage ein ganz anderes. Sie haben viel mehr Möglichkeiten. Sie müssen nicht in die Panik von damals zurückfallen.
Aber und das ist ein Lernprozess. Die reißen mich so zusammen und die zogen mir selber, es fällt nichts. Und wenn ich ein bisschen Konstanzfleiß sein, ich versinke in Panik.
Vielleicht, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, wir können hier jetzt natürlich auch nicht die Ferndiagnose machen. Eine Zwischenfrage, Anni.
Ja?
Sie erzählen dauernd vom Zahnarzt und dergleichen. Haben Sie schon mal versucht, ganz komplett einen anderen Weg einzuschlagen? Vielleicht wirklich eine therapeutische Unterstützung oder dergleichen in diesem Zusammenhang? Haben Sie das schon mal versucht?
Bachgard hat mir viel versprochen, aber da muss ich 8 Wochen bleiben und das einfach.
Wie alt sind die Kinder?
Nein, die Kinder, die Tochter wird 50 und der Bub ist 36.
Okay, nach Bad Bachgard. Ab Marsch, aber gleich. Wenn Sie die Chance haben, das ist eine wunderbare Chance, die wir da in Südtirol haben. Es ist eine wunderbare Einrichtung. Reden Sie mit Ihrem Hausarzt, der hilft Ihnen sicher für die Überweisung. Dann nutzen Sie diese Chance, weil es ist Zeit aufzuhören mit den Geschichten.
Ja,
wirklich, nächste Zeit. Schaut um jedes Jahr, was wir weiter tschachern.
Nein, es ist wirklich ein Panzer 4, es schlägt nur den ganzen Körper aus.
Natürlich, ja, logisch. Logisch.
Da tut sich schon eine Möglichkeit auf, Anni, gell?
Aber kann man das nicht ambulant machen?
Wenn Sie ein bisschen warten. Irgendwann mal gibt es vielleicht die rote Pille, die unser Leben ändert. Noch gibt es sie nicht, gell? Nein, ambulant natürlich.
Nein, ich meine jetzt psychologisch.
Ja, natürlich können Sie dort auch was machen. In der Regel ist es halt so, die Möglichkeiten gibt es. Mein Tipp ist, wenn Sie eine Gruppe finden, schließen Sie sich einer Gruppe an. Das ist das stärkste Mittel, das ich kenne. Kostet am wenigsten, weil Sie in eine private Praxis gehen, kostet es eine Menge Geld. Versuchen Sie doch, ob Sie so dort irgendwo einen Platz kriegen.
Ja,
Anni,
ja.
Vielen Dank. Wir müssen jetzt weitermachen.
Danke, weil es gibt toi toi.
Danke, Anni. Ich möchte jetzt an diesem Beispiel von Anni ein bisschen dranbleiben. Wir haben da jetzt ein typisches Beispiel, jemand, der
Panikattacken.
Die Basis ist die Angst, die natürlich dann ein sehr leidvolles Leben verursacht. Für das Umfeld kaum nachvollziehbar. Absolut unverständlich. Das ist ja auch, wo jemand wie die Anne dann Angst hat, ich traue mich fast gar nicht, das irgendjemand zu sagen. Ich traue mich da gar nicht irgendwo noch hinzugehen.
Der Arzt schickt mich weg.
Wahrlich. Und auch jetzt, wenn man ihr so einen Tipp gibt, sagt, geh dahin, mach das. Dann doch die Versuch, vielleicht gibt es doch irgendwo diese rote Pille. Auch da versucht, der Lösung auszuweichen, ist das ein ganz typisches Verhalten, Herr Deutsch.
Das ist ganz normal, auch sehr, sehr verständlich. Gerade wenn ich mit psychosomatischen Beschwerden zu tun habe als Patient, was bleibt mir denn übrig? Niemand nimmt mich ernst. Der Hausarzt hat 1,5 oder 3 Minuten Zeit, mit mir zu reden. Was soll ich denn tun? Der Mann erträgt es vielleicht mit Geduld oder wenn die Kinder offensichtlich sagen, Mensch, Mama, jetzt tu mal was für dich. Aber richtig ernst genommen ist es sehr, sehr schwer, dass ich ernst genommen werde. Oder ich kriege so wunderbare Ratschläge, in dem Fall beißt die Zähne zusammen. Mhm. Ja, eben gerade nicht.
Mhm. Mhm.
Gerade nicht. Es ist Zeit, da was zu ändern. Und unsere Eltern oder Großeltern, die hatten diese Möglichkeiten nicht. Da gab es kein Bad Bachgard, da gab es keine Psychotherapeuten und da gab es auch diese Leiden nicht, weil wir zu tun hatten, um überhaupt zu überleben. Wirtschaftlich, sozial zu überleben, da waren wir voll beschäftigt. Ich erinnere mich an die Dame aus St. Entaufers, die gesagt hat, ausgehen in den Wald, Wunderbar. Das war die Lösung. Die meisten psychischen Probleme lösen sich Gott sei Dank von alleine. Es sind über 90% in der Regel von allen traumatischen Ereignissen, die schaffen wir von alleine. Wir nennen das Resilienz, das ist diese Widerstandskraft gegen psychischen Druck. Das geht meistens von alleine, aber dann sind halt ein paar Prozent der Fälle, wo es alleine nicht geht. Und dort sage ich danke, dass es heutzutage diese Hilfen gibt. Es gibt private Praxen, es gibt eben Jahresgruppen, es gibt sagen wir, auch die öffentlichen Einrichtungen. Da kann ich mir zwar nicht aussuchen, zu wem ich da gehen kann, aber immerhin, es sind lauter Fachleute. Also Hilfen gibt's. Bitte nutzen Sie sie aus.
Die Dorothea jetzt am Telefon. Hallo Dorothea.
Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Da ist Dorothea von Molz. Ich möchte leider von mir persönlich erzählen. Mhm. Und zwar im Juni 85 bin ich von einem Tag auf den anderen vor die Diagnose gestellt worden. Ich bin nierenkrank und muss ab sofort Dialyse machen. Mhm. Und habe vorher das Wort Dialyse überhaupt nicht gehört. Mhm. Und das ist so ein Schock gewesen und habe gleich mit der Dialyse anfangen. Und nachher hat es geheißen, die einzige Alternative ist eine Transplantation.
Mhm. Spenderniere.
Und ich habe lange im Kopf, dass das von allein wieder besser wird. Aber leider ist es halt nicht mehr. Dann haben wir jetzt dreimal die Woche Bozen fahren mit dem Weißen Kreuz zur Dialyse.
Einen halben Tag liegen dort.
Mir ist es eigentlich allem gut gegangen. Die ganze Zeit und vor fast 20 Jahren bin ich noch transplantiert worden. Das ist das Positive. Und wenn man krank ist oder so eine Diagnose kriegt, man darf sich nie denken, warum gerade ich. Habe ich mir nie gedacht, ich habe allem nach vorn geschaut und es ist, und mein Mann hat mir auch ganz viel geholfen und so, und es geht mir auch bis heute allem noch gut.
Mm,
und das wollte ich erzählen.
Mhm, Frau Dorothea, was Sie da sagen, ist ein schönes Beispiel für diese Selbstheilungskräfte des Körpers. Denn ich kann mit meinem Schicksal hadern und eben solche Sätze, warum gerade ich und den anderen geht's gut und mir nicht und so ein Pech und so ein Elend. Oder ich kann hergehen und sagen, ja, das ist die Situation und auch mit dieser Situation werde ich zurande kommen.
Ja, ich habe auch nie gehabt, psychologische oder so weiter Hilfe braucht.
Gar nicht gebraucht, ja.
Und weil ich an allem positiv denke und ich habe eine ganz flotte Arbeit gehabt, wo ich echt allem voll gemeldet gewesen bin und darum habe ich noch auch keine frühzeitig in Pension gehen und darum, ich bin für alles dankbar gewesen und bin sehr heute noch.
Ja, schön, schön.
Dankeschön.
Ja, danke Ihnen, danke für diesen mutmachenden Anruf.
Danke, auf Wiederhören.
Dann kann ich mich nur anschließen. Danke, Dorothea, dass Sie uns diese Ihre Geschichte erzählt haben. Dieser Blick nach vorne, selber den Weg finden, diese, ja, wie sagt man, Eigentherapie haben Sie es genannt. Jetzt, wenn man gerade in dieser Phase des Schmerzes und des Leidens drinnen ist, dann ist es ganz schwierig, diese Haken zu finden, an denen man sich dranhängen kann. Man bekommt, weiß Gott, wie viel Ratschläge von außen, teilweise auch Unverständnis oder Menschen wenden sich auch ab, wenn das alles ein bisschen zu lang und zu intensiv dauert. Ja. Und da einen Haken zu finden, der Haken kann auch sein, Mut zu haben, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also dieser Haken kann unterschiedlich sein. Entweder ich selber gehe nach außen. Gibt es da den Ratschlag oder die Hilfe oder muss es die Situation sein, die das dann einfach irgendwo klärt?
Mensch, Situation, Umgebung, Partnerschaft, lauter Faktoren, die das bedingen, wie ich damit umgehe. Die eigene Geschichte natürlich, das spielt alles eine Rolle. Ratschläge können wir keine geben, weil es wirklich so unterschiedlich ist. Es gibt trotzdem, kann ich sagen, in diesen vielen Jahren der Praxis, kann ich sagen, es gibt sehr wohl so Gemeinsamkeiten, die sich als förderlich herausgestellt haben. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wir haben ja zwei große Jahresgruppen. Warum sind wir überhaupt zu Jahresgruppen gekommen? der Wunsch, kann man das ambulant machen? Muss ich wirklich dafür mehrere Wochen da in eine geschlossene Anstalt? Das ist verständlich. Am liebsten sind natürlich so schnelle Interventionen und dann bin ich geheilt. Die Wahrheit ist aber, psychische Probleme entstehen ja nicht so plack von heute auf morgen, sondern die
bauen sich. Außer es ist ein Trauma, das ist das nochmal ein
eigenes etwas anderes. Mhm. Aber auch bei Traumata in der Regel, der größte Teil wird ganz von alleine überwunden. Psychische Probleme bauen sich auf, ein Baustein auf dem anderen und irgendwann mal durchbrechen sie die Oberfläche und dann gibt es sehr wohl einen Anlass, wo man sagt, aha, das war der Auslöser, aber nicht der Grund. Und die ganze Zeit, die es gebraucht hat, es aufzubauen, die kann nicht an einem Wochenende oder mit 3 Sitzungen verschwinden. Da braucht es Zeit und das ist der Grund, warum wir eben Jahresgruppen anbilden, damit die Leute Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und einer dieser allgemeingültigen Faktoren, die sich positiv auswirken, das ist auf jeden Fall das, dass ich in einer Gruppe Vertrauen finde zu anderen Menschen und weiß, ich kann die anrufen und ich halte Kontakt. Denn wenn ich in einer depressiven Verstimmung bin, dann traue ich mir nicht einmal anzurufen oder mir fehlt die Kraft, überhaupt am Morgen aufzustehen. Und da ist es gut zu wissen, ich bin integriert mit anderen Menschen in vielleicht ganz anderen Situationen, aber mit der gleichen Bereitschaft, sich zu öffnen. Und die halten dann den Kontakt. Ich bin nicht alleine. Und das ist ein großer Unterschied. Alternative zur Frage, warum gerade ich armer Hascher, das Schicksal ist so böse mit mir, und die Alternative hieße dann, was habe ich daraus gelernt? Oder, weil diese Tür zugefallen ist, welche anderen Türen haben sich geöffnet? Und da könnt ihr natürlich jetzt hunderte Beispiele bringen.
Eine Stunde kann wahnsinnig schnell vergehen. Wir kommen langsam zum Abschluss unserer Sendung, Herr Deutsch. Kann man sich, wenn es einem gut geht, schon darauf vorbereiten, dass wenn was Schmerzhaftes kommt, was Leidvolles kommt, dass man da schon durchgehen kann mit Kräften? Oder kommt das einfach auf einen zu, dass man sagt, Achtung, wenn es dann mal da ist, dann musst du dich in dem Moment, genauso wie du das Glück genießt, damit auseinandersetzen?
Die Auseinandersetzung geht schicksalshaft in eine andere Stufe. Das ja. Aber natürlich werde ich mich vorbereiten, aber selbstverständlich, wie für andere Sachen genauso. Machen wir ein Beispiel, Spitzensportler, Rennskifahrer. Was passiert mit dem, wenn er sich das Kreuzband reißt? Oder wenn er wirklich jetzt für 3-4 Saisonen nicht mehr mitfahren kann, dann ist er ja aus dem Rennen im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist mit dem? Seine ganze Stabilität ruht auf diesem einen Standbein, und das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, nämlich ich bin Skiweltmeister oder ich bin super Schauspieler. Das heißt, da ruht die ganze Stabilität der Persönlichkeit auf einen Faktor. Wenn der wegfällt, ja, dann fallen wir ins Bodenlose. Je mehr Standbeine ich habe, desto besser kann ich diesem notwendigen Auf und Ab des Lebens begegnen. Und es wird immer Schicksalsschläge geben, einmal etwas besser, einmal etwas schlechter. Das heißt, bitte weg von der Spezialisierung auf irgendein Maximum und mehr hin zu einem gleichmäßigen Verteilen.
Auch emotional.
Ja, natürlich emotional. Also, wenn ich nur beruflich gut bin, dann fehlt mir andere Sachen, sobald der Beruf wegfällt. Wie viele Manager kommen zu uns ins Institut? Das sind Spitzenmanager, haben 10, 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet, 50, 60 Wochenstunden über viele Jahre, haben sich auf die Pensionierung gefreut und gesagt, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann werde ich das alles nachholen und haben das erfolgreich gemacht, das erste Jahr, super, endlich kann ich alle Bergtouren machen, endlich kann ich meine Briefmarkensammlung ergänzen, irgendwann mal ist es gemacht, nach 2 Jahren, spätestens nach dem dritten Jahr sitzen sie bei uns und haben keinen Sinn mehr im Leben. Also da ist es schon besser, wenn ich mich so aufteile, dass ich sage, eines ist die Arbeit, ein Standbein, eines sind die sozialen Kontakte, eines ist vielleicht die Familie, ein paar andere Standbeine habe ich mit Hobby oder zum Beispiel ein wunderbares Mittel, um länger zu leben, ist soziale Sachen zu tun für andere. Es gibt Statistiken, die zeigen, und wenn ich auch nur 2-mal die Woche der alten Nachbarin einen Mülleimer hinuntertrage, dann habe ich schon ein paar Jahre mehr und besseres Leben. Das müssen wir uns mal vorstellen.
Ich würde es jetzt gern einfach so stehen lassen, weil wir einfach nur mal 3 Minuten bis zu den 12 Uhr Nachrichten haben. Bedanke mich bei Elmar Deutsch, dass er mit uns diese Stunde gestaltet hat. So schnell kann eine Stunde eben vergehen. Er hat uns viele Tipps gegeben, Einblick in seine Arbeit als Psychologe und Psychotherapeut, hat uns vielleicht auch den einen oder anderen Anker aufgezeigt oder Angelhaken, wo man sich vielleicht ein bisschen wieder aus einer leidvollen und schmerzhaften Situation rausziehen kann. Schlussendlich, vieles hängt von uns selbst ab, aber auch der Weg zu einer qualifizierten fachlichen Betreuung soll nicht gescheut werden. Herr Deutsch, vielen Dank, dass Sie da bei uns im Studio waren.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe gerade jetzt so einen Blitz gekriegt, so ein Schlusswort von meiner Seite aus. Und zwar, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das hören, es gibt kein Leben ohne Schmerz und Leid. Wir können es nicht vermeiden. Was wir aber lernen können, ist, damit umzugehen. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute.